Radio 1. Die Profis. Mit Marion Brasch.
Ja, mehr oder weniger aus Versehen. Die echten Profis sind alle verdientermaßen im Urlaub. Guten Morgen.
Ich warte nur.
Mascha Corella und Geister, und damit herzlich willkommen zu drei interessanten Stunden aus der Welt der Wissenschaft. Wir kümmern uns heute sehr liebevoll um den Herzschlag der Fledermäuse, erforschen die Geheimnisse der kostbaren Manganknollen am Grunde der Tiefsee, erzählen Ihnen von einem Psychotherapie-Workshop für die Ukraine, lassen uns von Marc Benecke etwas über den Hobbit unter unseren menschlichen Vorfahren erzählen, ein Homo floresiensis, und wir werden erfahren, wie das Wattenmeer und seine tierischen Bewohner mit dem Klimawandel so umgehen oder klarkommen. Aber gleich wird hier wieder ihr Wissen getestet, dass es nur so eine Art hat.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
So ist es. Es gibt ein fantastisches Buch zu gewinnen. Das heißt, wie wir die Welt verändern. Eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes von Stefan Klein. Darin nimmt er uns mit auf eine sehr spannende Reise durch die Geschichte des schöpferischen Denkens, von der Innovation der Steinzeit, also wie zum Beispiel Malerei, die da erfunden wurde, über die Erfindung der Schrift bis hin zu den Leistungen der Computer von morgen. Das können Sie gewinnen, dieses tolle Buch. Oder wenn Sie noch einen draufsetzen und die Zusatzfrage, also den vierten Scanner spielen, dann können Sie auch ein Jahresabo von Mare gewinnen. Es lohnt sich also so oder so. Wie gesagt, Telefonnummer jetzt bewerben: 0331 70 99 111. Tonight, Sanctuary, Anja Schneider featuring Stereo MCs. So, es ist Sonnabend, wir spielen Profis. Nein, wir sind Profis. Wir beschäftigen uns mit Themen der Wissenschaft. Sie sind die Profis, wenn es um den Scanner geht. Den spielen wir jetzt. Es gibt ein fantastisches Buch zu gewinnen. Und wir spielen zuerst mit Katja, wenn ich mich nicht irre. Katja, bist du da?
Ja, hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. In Cottbus bist du, oder?
Ja.
Ja, ja. Genau. Bist du so jemand, stehst du früh auf?
Eigentlich schon.
Ja, das heißt, du bist eigentlich auch immer dabei, wenn die Profis Scanner spielen?
Wenn ich da bin, ja.
Ja, okay. Hast du schon mal mitgespielt und gewonnen?
Nein, ich habe noch nicht mitgespielt, habe weder gewonnen noch verloren.
Herzlichen Glückwunsch zur Premiere dann erstmal. Gut, aber das Prinzip kennst du, ne? Wir haben jeweils Meldungen aus der Welt der Wissenschaft, drei erstmal. Manche sind wahr, andere sind möglicherweise wahr, beziehungsweise mit gegenteiligen Antworten versehen. Und wenn alle drei Fragen richtig beantwortet werden, beziehungsweise die Antwort auf die Frage für richtig oder falsch befunden wird und das richtig ist, dann gibt es dieses sehr, sehr schöne Buch von Stefan Klein zu gewinnen, wie wir die Welt verändern. Okay. Alles klar, dann geht es los mit dem ersten Scanner.
Menschen strengen sich gerne geistig an. Ob Kreuzworträtsel, Sudoku oder Schach. Menschen mögen es, wenn es richtig knifflig wird. Denn geistige Anstrengung fordert uns heraus und bietet Abwechslung. Zumindest laut einem niederländischen Forschungsteam. Das hat 170 bestehende Studien zum Thema analysiert. In allen haben die Probanden schwere Aufgaben gelöst und bewertet, ob sie dabei eher Spaß oder Stress empfunden haben. Das Ergebnis: je komplizierter die Aufgabe, desto mehr Spaß wurde empfunden.
Katja, ist diese Information richtig oder falsch? Das heißt, haben wir wirklich...
Ja. Bitte? Ich würde sagen, ja.
Du meinst, Menschen strengen sich gerne an?
Gut, das wiederum nicht. Das machen sie nicht gerne.
Das ist ja quasi...
die Frage.
Die Frage, ne?
Eigentlich will man was haben ohne große Anstrengung.
Ist die Frage. Aber ist das möglicherweise die Herausforderung, ja, etwas, das wir trotzdem gerne haben? Also, dass wir quasi zu Hochform auflaufen, wenn wir dann gefordert sind.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also, ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich weiß es, ich kenne die Antwort, die steht ja hier.
Also, die Frage ist jetzt, ob sich Menschen gerne anstrengen.
Genau, je komplizierter die Aufgabe, desto mehr Spaß wird empfunden, sie zu lösen. Ist das richtig oder ist es falsch?
Ich sag jetzt mal nein, es ist falsch.
Und damit hast du recht. Es ist genau andersrum. Menschen mögen geistige Anstrengung eben nicht. Die Befragung hat ergeben, je größer die geistige Anstrengung, desto unangenehmer wird sie empfunden. Mhm. Also insofern war der erste Impuls falsch, aber die Antwort richtig. Gut, dann kommt hier der zweite Scanner.
Ägypter haben hydraulische Aufzüge zum Pyramidenbau genutzt. Der Bau der Pyramiden wirft immer wieder Rätsel auf. Forschende aus Frankreich haben jetzt Beweise für das Nutzen von hydraulischen Aufzügen gefunden. Dafür haben sie sich die bekannte Djoser-Pyramide genauer angeschaut. Die hat zwei Schächte, ein innen und ein außen. Beide sind laut Forschenden durch eine 200 Meter lange Leitung miteinander verbunden. Sie nehmen an, dass Wasser durch den äußeren Schacht in den inneren Schacht geflossen ist. So konnten mit Steinen beladene Flöße in die Höhe geschossen werden.
Interessant, oder? Fahrstühle zum Zeit der Pyramiden. Möglich oder nicht möglich?
Ich würde sagen, es stimmt.
Und es stimmt. Es ist wirklich so. Der innere Schacht wurde laut dieser Forschenden regelrecht geflutet, um bis zur Spitze der Pyramide in 62,5 Metern zu kommen. Könnten die Flöße übrigens noch mit einem hohen Gerüst ausgestattet werden. Also das gab tatsächlich Fahrstühle, um den Pyramidenbau zu erleichtern. Nee, weil wir vorhin hatten wir dieses, da habe ich zugehört. Alles klar. Gut, also dann kommt jetzt der dritte Scanner, Katja. Obacht.
Lüften im Homeoffice sorgt für schlechte Stimmung. Regelmäßiges Lüften ist zwar gut für die Gesundheit, aber schlecht fürs Gemüt. Das zeigt eine niederländische Studie. Die Forschenden haben rund 1000 Arbeitnehmer befragt und geprüft, ob frische Luft zu mehr Produktivität und Zufriedenheit im Homeoffice führt. Überraschenderweise hat die Mehrzahl der Probanden angegeben, dass häufiges Lüften ihren Willen zu arbeiten mindert. Der Grund? Laut den Forschenden verleiten Geräusche und Eindrücke von draußen eher dazu, den heimischen Schreibtisch zu verlassen und eine Pause einzulegen.
So, so.
Sag ich jetzt mal intuitiv, es ist jetzt eigentlich, auch wenn es vielleicht falsch ist, ich denke mal, es stimmt, dass die Leute nicht so gerne lüften, weil sie dann abgelenkt werden.
Aha, okay. Das ist leider falsch, denn es stimmt nicht. Das ist tatsächlich so, dass der erste, also man denkt irgendwie, okay, lüften ist ja sowieso cool, aber dann der zweite Gedanke, es nervt aber auch, wenn ständig einer Fenster aufreißt. Es ist aber so, Lüften sorgt für die bessere Stimmung im Homeoffice. Die Befragten haben angegeben, produktiver zu sein. Auch der Wille, die Arbeit im Homeoffice fortzuführen, sei gestiegen.
Okay.
Ja, auch schade, Katja.
Schade.
Ja, dann vielleicht beim nächsten Mal.
Okay, danke.
Ja? Okay, tschüss, tschüss. Und damit kriegen jetzt eine Chance Raphael und Dennis.
Hallo.
Vater und Sohn.
Genau.
Und zwar zeitgleich sitzt ihr an einem Telefon, oder?
Ja.
Ja, okay, ja klar, sonst hätten wir hier zwei Leitungen. In welcher Befindlichkeit befindet ihr euch gerade?
Sehr gut.
Sehr gut.
Entspannt, sind froh, dass wir mal rangekommen sind. Wir versuchen es nämlich jede Woche, aber...
Das ist das erste Mal? Okay,
ja,
also
Fall,
jetzt,
ja.
Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ihr könntet jetzt auch sagen, ihr nehmt einfach das Buch, was cool
selbstverständlich
ist.
Selbstverständlich machen wir weiter.
Ihr macht den vierten Scanner und habt... okay, also dann kommt jetzt der vierte Scanner und das passt ja irgendwie und zwar aus folgenden Gründen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Und hier kommt er.
Männer kriegen häufiger Schmerzmittel als Frauen. Klagen Männer über Schmerzen, kriegen sie häufiger ein Schmerzmittel verschrieben als Frauen. Das zeigt eine internationale Studie. Die Forschenden haben unter anderem 20.000 Entlassungsberichte aus Notaufnahmen ausgewertet. Die stammen aus israelischen und amerikanischen Krankenhäusern. Die Daten zeigen eindeutig, dass Frauen bei gleichen Beschwerden seltener Schmerzmittel verschrieben bekommen als Männer.
Das ist ja ein Ding. Aber stimmt das auch?
Ja. Und das stimmt, ja.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja? Woraus schließt ihr das? Also sofort zu sagen...
Ich habe es gelesen die Woche.
Ach, du hast es gelesen. Das heißt, der Vater hat es gelesen und Dennis sagt, okay, wenn der Vater sagt, ja, dann stimmt das auch. Oder hättest du das auch impulsiv gesagt, dass Männer schneller Schmerzmittel...
Also ich würde es tatsächlich sagen, ist so vom Gefühl her.
Ja? Und es ist tatsächlich richtig. Es wurde außerdem ein Experiment durchgeführt, in dem die Ärzte und das Pflegepersonal die Krankenakten von Patienten mit Rückenschmerzen bekommen haben. Bis auf das Geschlecht gab es keine Unterschiede zwischen den Akten. Das Ergebnis, die Schmerzintensität von Frauen wurde niedriger eingestuft als die von Männern. Das ist interessant, das habe ich auch schon mal gelesen, dass das Schmerzempfinden irgendwie ja auch unterschiedlich ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Damit habt ihr sowohl dieses großartige Buch aus dem S. Fischer Verlag, ich sage es nochmal, Wie wir die Welt verändern, eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes von Stefan Klein und das Mare-Abo ein Jahr lang. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt noch die Frage, ihr seid am Bodensee, nicht im, aber am Bodensee?
Ja, genau.
Okay, weil ihr da schon immer wart oder weil ihr dorthin gezogen seid? Also wie kommt ihr aus dieser...
Wir kommen aus Brandenburg und haben Radio 1 quasi mitgenommen und ja.
Sehr gut, so gehört sich das. Okay, dann vielen Dank, bleibt in der Leitung, damit wir eure Adressen...
Machen wir.
Oder Adressen, das ist ja in dem Fall eine Adresse, notieren können und dann ein schönes Wochenende an dem Bodensee. Dankeschön.
Danke, das wünsche ich euch auch.
Dankeschön, Raphael, und dankeschön, Dennis. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Jetzt kümmern wir uns hier um Fledermäuse und zwar, ja, also es sind ja wirklich sehr faszinierende, die Fantasie buchstäblich beflügelnde Kreaturen und extrem interessante Lebewesen, die sich oft mit uns den Lebensraum teilen, auch in den Städten. Dennoch wissen wir noch nicht alles über diese Tiere. Zum Beispiel wird noch erforscht, wie viel Nahrung sie brauchen und wie sie davon ausreichend finden, auch unter den sich verändernden Klimabedingungen. Das untersuchen Forschende am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, indem sie die Herzfrequenz der Fledermäuse messen. Wie sie das tun und zu welchen interessanten Ergebnissen und Erkenntnissen sie dabei kommen, darüber sprechen wir ja mit der Verhaltensbiologin Dr. Lara Keicher. Guten Morgen, Frau Keicher.
Guten Morgen.
In der Welt der Wissenschaft kann man ja so ziemlich alles erforschen. Warum interessieren Sie sich jetzt konkret für den Herzschlag von Fledermäusen?
Das ist eine gute Frage. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen eigentlich, weil wir wirklich noch relativ wenig über den Energieverbrauch und einfach den Stoffwechsel von diesen Tieren wissen. Und das ist natürlich gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels und was für Auswirkungen das für die Tiere hat, sehr, sehr wichtig zu wissen. Und eben Fledermäuse haben durch ihren Flug einen relativ großen Energieverbrauch. Also man kann sich vorstellen, wenn die ständig fliegen müssen, um Nahrung zu finden. Und wenn da eben nicht genug Nahrung vorliegt, kann das natürlich fatale Folgen dann für die haben.
Das heißt, der Herzschlag sagt etwas über den Energiebedarf aus. Klar, das kann man sich auch als jemand, der mit Wissenschaft nicht so viel zu tun hat, zusammenrechnen, weil wir selber auch unser Herz schneller klopft, wenn wir mehr Energie verbrauchen. Wie genau haben Sie denn den Herzschlag von Fledermäusen überwacht? Den kann man ja kein Langzeit-EKG verpassen, oder?
Nee, also das geht nur im Labor. Wir haben den tatsächlich kleine Sender aufgeschnallt, die dann den Herzschlag messen. Also das ist ein Radiosender, der das Muskelpotenzial vom Herz misst. Und die Unterbrechungen, die werden dann als Tonsignal an uns gesendet. Also das ist ein Beepton und der wird dann unterbrochen von dem Herzschlag sozusagen.
Das heißt,
Ja, genau. Und damit kann man wirklich tagelang sogar, also kontinuierlich den Herzschlag messen, wenn man eben das Radiosignal empfängt.
Tagelang, also das heißt, die Tiere sind mit diesem kleinen Sender ausgestattet, also mit dieser kleinen Apparatur. Wie werden die denn wieder los?
Also die sind nur aufgeklebt auf die Tiere und die sind so designt, dass die Sender wirklich nach ein paar Tagen wieder abfliegen, dass das Tier natürlich... ja, den Sender nicht die ganze Zeit mit sich rumtragen muss, weil der Sender natürlich auch nur eine kleine Batterie drauf hat. Der muss ja sehr leicht sein. Und dann wird er nach ein paar Tagen sich selber abschalten und dann muss das Tier dann auch nicht mehr mit sich rumtragen.
Ja, wäre ja auch blöd. Die Sender, also übermitteln dann die Daten zu Ihnen ins Labor. Wie das funktioniert, kann man sich ja auch wissen oder kann man ja sich denken. Warum ist es denn wichtig, den Energiebedarf von Fledermäusen überhaupt zu kennen und zu erforschen?
Eben, weil die Fledermäuse einen sehr hohen Energiebedarf haben und eben auch übers Jahr hinweg immer wieder neue Challenges, also dass sie eben vor Herausforderungen gestellt sind, weil eben zum Beispiel auch die Insektenvorkommen immer wieder schwanken. Also man kennt es ja, im Sommer gibt es viel mehr Stechmücken zum Beispiel gerade. Aber halt im Frühjahr zum Beispiel, wenn die aufwachen, dann ist da nicht so viel da. Und das einfach zu verstehen, wie sich die Tiere an diese Schwankungen, an Nahrungsverfügbarkeit anpassen, das war für uns eben sehr interessant zu wissen.
Und wie passen sie sich an?
Also im Frühjahr, gerade wenn die Temperaturen noch ein bisschen niedriger sind und es nicht so viele Insekten gibt, dann können Fledermäuse wie auch viele andere Tiere so eine Art Kurzwinterschlaf, aber täglich betreiben. Das heißt, die fahren ihren kompletten Stoffwechsel runter und da haben sie teilweise Herzschläge von unter 10 Schlägen pro Minute. Also die sind wirklich komplett kalt, die Tiere, die sind ganz arg runtergefahren und dadurch minimiert sich natürlich der Energieverbrauch auf ein absolutes Minimum. Ja, damit kommen die ziemlich gut über die Runden, wenn sie auch nur abends zum Beispiel nur eine Stunde fliegen können und Insekten finden.
Interessant. Warum haben Sie, erstmal nur männliche Fledermäuse untersucht. Warum eigentlich?
Das ist ganz interessant. Also bei der Population an großen Abendseglern, mit der wir hier am Bodensee arbeiten, da ist es so, dass die Weibchen tatsächlich im Sommer wegfliegen. Also das ist eine migrierende Spezies. Das heißt, die Weibchen, um ihre Jungen zu bekommen, die fliegen nordöstlich, tausende von Kilometern. Das heißt, die Männchen sind die einzigen, die am Bodensee im Sommer noch bei uns sind. Und ja, wir haben auch mit den Weibchen ein paar Forschungsansätze gehabt. Das Problem ist aber, dass dort, wo wir die erforschen wollten, das war an der weißrussischen Grenze in Polen. Und da war es ein bisschen logistisch schwieriger, die eben freizulassen mit den Herzsendern, weil sie ja wohin fliegen, wo wir sie vielleicht nicht verfolgen können.
Sie haben gerade erwähnt, Frau Keicher, Sie untersuchen den großen Abendsegler. Das ist die am weitesten verbreitete hier, also zumindest Fledermausart, oder?
Also die sind über ganz Europa ziemlich weit verbreitet. Es gibt aber auch andere Arten, die eine ähnliche Verbreitungsspanne haben.
Wenn Sie denn alles erforscht haben, was jetzt den Herzschlag und den Energieverbrauch dieser Tiere betrifft, was nehmen Sie sich denn als nächstes vor bei den Fledermäusen?
Also was ich gerade schon angesprochen habe, ist eben, uns interessiert ganz arg die Migration von den Tieren. Also man weiß da noch gar nichts wirklich, ob die Weibchen zum Beispiel gemeinsam wegziehen, wie viele Stopps sie auf der langen Reise machen, unter was für Umweltbedingungen sie überhaupt ziehen. Also das ist ein großes Thema, was uns gerade beschäftigt. Und was natürlich auch noch interessant wäre, wir haben ja die Männchen in der Studie jetzt gerade nur in zwei Zeitperioden untersucht, das war im Frühjahr und dann eben im Sommer, wenn sie Sperma produzieren. Aber was uns noch fehlt, ist eben diese Zeit, die eigentlich jetzt gerade stattfindet, wo die Weibchen zurückkommen und die Männchen sich mit denen paaren wollen. Und das wäre natürlich auch noch ganz interessant, da zu sehen, was für Strategien da die Männchen dann benutzen.
Okay, wir rufen Sie wieder an, wenn wir darüber auch mehr erfahren wollen. Ansonsten sehen wir Fledermäuse jetzt schon auch wieder mit anderen Augen. Vielen Dank. Über die Verhaltensbiologie der Fledermäuse bzw. deren Energiesparmaßnahmen haben wir gesprochen mit Dr. Lara Keicher vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Vielen Dank und schönes Wochenende, Frau Keicher.
Vielen Dank, das
Danke.
Wünsche ich Ihnen auch.
Danke, ja. Tschüss. Wir gehen jetzt ganz tief auf den Meeresgrund, in die Tiefsee, die nach wie vor die größte, aber bekanntlich auch die noch am wenigsten erforschte Ökoregion der Erde ist, über die wir weniger wissen als über den Mond. Das wird immer gerne zitiert. Aber was man weiß, tief am Grunde des Pazifik in über 4000 Metern Tiefe liegen Manganknollen, wie Kartoffeln auf dem Acker, so kann man sich das vorstellen. Und diese Manganknollen sind kostbar und wecken Begehrlichkeiten, auch bei Wissenschaftlern. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Thomas Kuhn. Er ist Meeresgeologe an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Guten Morgen, Herr Kuhn.
Schönen guten Morgen, Frau Barsch.
Vielleicht erstmal, was sind denn Manganknollen? Wie sind denn die entstanden?
Genau, also Sie hatten ja schon gesagt, ne, das sind so kartoffelartige Konkretionen auf dem Meeresboden in der Tiefsee. Die liegen da in so Tiefseesedimenten, so schlammartigen Sedimenten. Und die haben so einen zwiebelschalenförmigen Aufbau. Die wachsen um einen Kristallisationskeim. Das können so kleine Gesteinsbruchstücke sein, aber auch Haifischzähne beispielsweise. Und die wachsen durch Ausfällung von Metallen aus dem bodennahen Meerwasser oder aus diesem sogenannten Porenwasser im Sediment. Das sind so chemische Prozesse, sogenannte Redoxprozesse. Und genau, die wachsen dann so zwiebelschalenförmig immer um diesen Kristallisationskeim. Und es gibt ganz sehr, sehr viele von diesen Manganknollen. Also zum Beispiel da im Pazifischen Ozean zwischen Hawaii und Mexiko gibt es die sogenannte Clarion-Clipperton-Zone. Die ist so groß wie die EU ungefähr plus Großbritannien. Und da schätzt man, dass es dort 2 Billionen Tonnen von diesen Manganknollen gibt.
Also ja,
riesige Mengen.
Und die sind neulich in die Schlagzeilen gekommen, in die wissenschaftlichen Schlagzeilen. Da heißt es, am Grund der Tiefsee wird dunkler Sauerstoff erzeugt, nämlich durch diese Manganknollen. Was ist ein dunkler Sauerstoff?
Ja, das soll anspielen darauf, dass wir ansonsten auf der Erde Sauerstoffproduktion durch Photosynthese haben, also durch Sonnenlicht. Die Sauerstoffproduktion, die mögliche Sauerstoffproduktion durch Manganknollen erfolgt halt komplett ohne Sonnenlicht. Und deshalb der Begriff dunkel.
Also weil es da stockduster ist
genau,
unten.
Ja. Genau, in 4000 Meter Wassertiefe gibt es kein Licht sozusagen, so wie wir das kennen.
Ja, wie können denn Manganknollen dann diesen Sauerstoff produzieren?
Ja, also das ist ein Prozess, den wir vorgeschlagen haben, der auch noch nicht, der ist jetzt in der Diskussion sozusagen. Es kommt im Grunde genommen daher, dass die Manganknollen ein Spannungspotenzial aufbauen können. Also ein elektrochemisches Potenzial, das kann man messen in Volt. Ne? Das liegt daran, dass in den Knollen die Metalle in unterschiedlichen sogenannten Oxidationszuständen vorliegen. Wenn Sie sich an den Chemieunterricht erinnern, gibt es so eine zweiwertig, dreiwertig, vierwertig, fünfwertige Elemente. Und die bilden, wenn die eben in so einer Knolle vorhanden sind, ein Spannungspotenzial untereinander. Ne? Und, und das kann wiederum eine Elektrolyse auslösen, also eine Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff.
Das ist ja wirklich eine sensationelle Entdeckung. Also erstens, dass es ohne Licht dort Sauerstoff entstehen kann. Und das hat ja natürlich Folgen. Wie bedeutsam ist denn diese Entdeckung?
Also wir stehen da noch ganz am Anfang, muss man sagen. Ne? Wir haben die Sauerstoffproduktion am Meeresboden gemessen. Wir haben also da so benthische Kammern am Meeresboden abgestellt und haben in den Kammern gemessen, dass der Sauerstoff die Sauerstoffkonzentration ansteigt, also dass offensichtlich sich Sauerstoff dort bildet. So, das ist, was wir gemessen haben. Und jetzt versuchen wir das zu erklären. Und eine Erklärung wäre halt dieser elektrochemische Prozess. Welche Bedeutung der wirklich hat, das müssen wir noch eruieren, das müssen noch untersucht werden, das können wir im Moment gar nicht wirklich ermessen. Was wir wissen ist, die Menge selbst, die produziert wird, ist relativ gering. Also um ein Beispiel zu nennen, wir gehen davon aus, dass man ungefähr 10 Millimol Sauerstoff pro Quadratmeter und Tag produziert durch die Knollen und im Vergleich zum Regenwald wird im Regenwald 300 Mal mehr Sauerstoff produziert. Also die Menge ist relativ gering. Aber wir wissen, dass zum Beispiel die Ökosysteme am Meeresboden, die leben vor allen Dingen im Sediment, das sind so ganz kleine Lebewesen, so 1 Millimeter bis 63 Mikrometer groß. Und die könnten natürlich von dieser Sauerstoffproduktion profitieren. Aber wie gesagt, wir stehen da erst ganz am Anfang und das ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.
Interessant habe ich in dem Zusammenhang gelesen, dass auch Rückschlüsse auf mögliches außerirdisches Leben zulassen würde. Ist das jetzt pure Spekulation oder geht dann die Forschung auch, okay, dieses Leben, diese Art Leben unter dem Meeres beziehungsweise in dieser Tiefe des Meeres?
Also das ist sehr, sehr, sehr spekulativ. für die Knollen für die Sauerstoffproduktion am Meeresboden selber braucht man ja schon mal Sauerstoff. Also die Mineralphasen, die wir da in den Knollen haben, die enthalten schon Sauerstoff. Ne? Also man braucht erstmal den Sauerstoff, um überhaupt weiteren Sauerstoff zu produzieren. Das ist ein bisschen Henne-Ei-Phänomen. Ne? Ja. Also jetzt sag mal, da so große Schlussfolgerungen auf außerirdisches Leben zu zielen, das halte ich doch für sehr gewagt.
Okay, dann bleiben wir einfach erstmal bei den Tatsachen. Ich habe vorhin gesagt, es weckt Begehrlichkeiten, also Ihr Interesse als Wissenschaftler natürlich und so. Aber es wird natürlich dann auch darüber nachgedacht, wie kann man denn potenziell dann auch diese Manganknollen ernten? Also Stichwort Tiefseebergbau.
Ja.
Wie weit ist da die Forschung, beziehungsweise sind die...
Ja, also das ist richtig. Wir zum Beispiel als Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, wir betreiben seit 2006 Erkundung dieser Knollen. Wir erkunden das ökonomische Potenzial und die Umweltauswirkungen eines möglichen Bergbaus. Und es gibt Firmen, nicht in Deutschland, aber anderswo auf der Welt, die also auch Geräte gebaut haben, Kollektoren gebaut haben, mit denen man diese Manganknollen abbauen kann. Also man ist schon zumindest so weit, dass es erst Tests gegeben hat, wie diese Geräte am Meeresboden funktionieren. Und wie gesagt, es gibt einige Firmen, eine Firma, die Metals Company beispielsweise, die stehen quasi so ein bisschen Gewehr bei Fuß und würden am liebsten in nächster Zeit einen Abbauantrag stellen.
Mhm. Was natürlich dann möglicherweise auch mit ökologischen Risiken wieder verbunden wäre. Es gab, glaube ich, 1980 schon mal den Versuch, das zu erschließen, aber davon haben sich dann die betroffenen Gebiete bzw. die Bakterien, die in dieser Tiefe leben, bis 2016 gar nicht mehr erholt. Also das heißt, wie hoch sind denn die Risiken eines solchen Abbaus dann auch für die Umwelt?
Ja, das ist relativ schwer abzuschätzen. Man muss sich das so vorstellen, so wie es jetzt abgebaut werden soll, was die jetzige Technologie, die würde die obersten 5 bis 10 Zentimeter des Meeresbodens quasi komplett absaugen. Knollen plus Sediment. Ne? Die Knollen werden dann zum Bergbauschiff transportiert und das Sediment wird abgesondert in dem Kollektor am Meeresboden verdichtet und wieder rausgeblasen aus dem Gerät. Und das verteilt sich dann so ein bisschen über die Umgebung. Und ich hatte ja schon gerade gesagt, die Tiere oder das Ökosystem spielt sich halt so sehr wesentlich im Sediment ab. Da wo jetzt tatsächlich abgebaut werden würde, würde man natürlich diese Ökologie zerstören. Ne? Nach einem Abbau erholt sich das Gebiet aber wieder, das wissen wir auch aus geologischer Vergangenheit, allerdings sehr langsam. Also wir gehen davon aus, dass das Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte dauern kann. Insofern die Gebiete, die tatsächlich abgebaut werden, die sind natürlich sehr stark beeinträchtigt, ne? Oder bis hin sozusagen, dass das existierende Ökosystem erstmal zerstört wird. Aber wie gesagt, das erholt sich dann wieder und man muss ein bisschen das Ganze in eine Perspektive setzen. Also zum einen, also ein Abbaugebiet, wenn man 20 Jahre abbaut, wäre ungefähr 5-mal so groß wie Berlin von der Fläche her, ne? Die Manganklonen sind ja 2-dimensionale Lagerstätten. Aber die Mangan-Lagerstätte zum Beispiel da in der kleinen Klippertenzone ist halt so groß wie die ganze EU. Ne? Also man baut eigentlich nur ein relativ kleines Gebiet ab. Aber das, was man abbaut, das würde man natürlich sehr stark beeinträchtigen bis zerstören.
Mhm. Manganknollen haben es in sich, und zwar buchstäblich. Darüber sprachen wir mit Dr. Thomas Kuhn. Er ist Meeresgeologe an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Vielen Dank und ein schönes Wochenende, Herr
Kuhn. Dankeschön.
Danke, ja. Tschüss. Seit 2,5 Jahren währt nun schon der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das hinterlässt natürlich Spuren im Land und vor allem auch bei den Menschen, die dort leben. Traumata, Depressionen und andere psychische Störungen sind die Folge. An der Universität Greifswald wurde im Juli nun die erste Reihe von Online-Psychotherapie-Workshops in Zusammenarbeit mit 2 Krankenhäusern in der Ukraine gestartet. Initiiert wurde dieses Projekt von Professor Dr. Eva Lotta Brakemeier. Sie lehrt an der Uni Greifswald Psychologie und Psychotherapie. Guten Tag, Frau Brakemeier.
Ja, guten Morgen, Frau Brasch.
Guten Morgen. Wie ist denn die Idee zu dieser Workshop-Reihe entstanden?
Die Idee ist entstanden, als ich selbst im Mai in der Ukraine war. Ich hatte das Vertrauen von unserer Europaministerpräsidentin Bettina Martin geschenkt bekommen, sie zu begleiten auf eine Delegationsreise nach Tschernihiw. Das ist die Partnerregion von Mecklenburg-Vorpommern und auch wenige Wochen später mit unserem Oberbürgermeister nach Drohobitsch. Das ist die Partnerstadt von Greifswald. Und dort konnte ich mir vor Ort einen Eindruck machen, dass wirklich die Belastung natürlich der Bevölkerung psychisch extrem ist. Also wir haben uns auch diverse Kliniken angeschaut, auch Psychotherapiezentren. Und gerade in den Kliniken war das so, dass wir durch die Station gegangen sind. Teilweise waren die eben gar nicht voll belegt. Aber dann kamen wir auf Stationen, wo in 2 Bettzimmern 6 Patientinnen lagen. Und das waren dann jeweils die Psychiatrien oder die psychotherapeutischen Stationen. Und da ist die Idee entstanden, dass wir helfen, also auch durch konkrete Gespräche dann mit den PsychiaterInnen und den Psychologinnen vor Ort. Ja, weil die gesagt haben, wir sind natürlich auch immer weniger Therapierende, die vor Ort sind. Ja, da einige ja geflohen sind und dann gerade auch die männlichen Kolleginnen zum Teil ja auch an der Front kämpfen. Die Kolleginnen dort sind selbst auch natürlich sehr belastet und müssen jetzt diesen vielen Menschen eben psychologisch, psychotherapeutisch helfen. Und daher bieten wir dort evidenzbasierte Kurzzeittherapien jetzt als Online-Workshops an, die konkret Strategien vermitteln, wie man wirksam auch durch kurze Interventionen, auch durch Gruppentherapien beispielsweise helfen kann.
Also das eine ist, Sie sind wahrscheinlich erstmal dorthin gefahren, um sich zu informieren und natürlich Ihr Interesse als Wissenschaftlerin, das andere tatsächlich in Aktion zu treten. Das tun Sie jetzt mit diesen Workshops. Was passiert da konkret? Also welche Inhalte vermitteln Sie in diesen Workshops?
Genau, also in diesem ersten Teil vermitteln wir Inhalte der interpersonellen Psychotherapie. Das ist eine Psychotherapie, die ursprünglich für Depressionen entwickelt wurde, aber auch ihre Wirksamkeit nachgewiesen hat in der Behandlung von Angststörungen beispielsweise und auch der posttraumatischen Belastungsstörung. Es ist eine Kurzzeittherapie und wie das Wort interpersonell auch schon besagt, geht es da insbesondere um Beziehungen. Und diese Therapie hat sich auch schon 2015 im Rahmen der Flüchtlingskrise als sehr wirksam und hilfreich erwiesen, weil so etwas wie Flucht, Migration und Krieg, das sind ja ganz existenzielle Lebensveränderungen, die unsere Rollen, also unsere psychosozialen Rollen betreffen und auch unsere Beziehungen. Und beispielsweise hatten wir jetzt gerade Dienstag vor einer Woche einen Workshop, wo es um diesen Rollenwechsel ging. Und Rollenwechsel kann man auch sagen, das ist eine Lebensveränderung. Und eben so ein Krieg ist ja eben eine dramatische Lebensveränderung. Und dort konnten wir ganz konkrete Strategien uns dann anschauen. Zum Beispiel die sogenannte Drei-Spalten-Technik. Da schaut man zum einen, was habe ich verloren? Und das ist ja leider vor Ort dann häufig auch tatsächlich Menschen, ja, weil ja viele Menschen auch an der Front fallen oder durch die Angriffe auch sterben. Und dann kann man diese Trauer auch psychotherapeutisch mit begleiten und unterstützen. Aber auch andere Dinge gehen ja verloren, auch einfach Gefühle der Sicherheit. Oder auch eben, es gibt ja, ich habe auch einen Patienten gerade vor Auge, wo die Familie in Deutschland jetzt ist und er sich sehr einsam fühlt ohne seine Familie. Und dann schaut man aber auch im zweiten Schritt, was ist denn gleich geblieben und setzt eben den Fokus darauf, in all der Trauer und dem Leid, was ist gleich geblieben. Und da ist es dann beispielsweise wichtig, auch zu fokussieren, welche Personen sind denn auch da, entweder direkt bei mir oder mit welchen kann ich Kontakt haben. Ja, also welche Bindungen sind gleich geblieben, was ist sonst gleich geblieben, ich selbst, meine Interessen, meine Fähigkeiten und so weiter. Und im dritten Schritt kann man dann auch schauen, in all dieser Tragik, was könnte auch möglicherweise jetzt eine Chance sein. Und da kommen dann so auch Aspekte hoch, wie zum Beispiel jetzt verstehe ich, was wirklich wichtig ist im Leben. Oder ich weiß jetzt, wer wirklich meine Freunde und Freundinnen sind und so weiter.
Das ist sehr, sehr interessant. Ich stelle mir jetzt gerade vor, es gibt ja eine sprachliche Barriere, ne? Also Sie arbeiten da mit Dolmetschern, oder?
Genau, also wir arbeiten mit Sprachmitteln dann jetzt bei den Online-Workshops, die das dann simultan übersetzen.
Sie haben schon gesagt, also der Bedarf an psychologischer Betreuung ist sehr, sehr groß. Und Sie haben auch schon erwähnt, es gibt ja, also die männlichen Ärzte sind alle an der Front oder viele davon. Mhm. Wie kann denn dieser Bedarf überhaupt gedeckt werden, dass sich genügend Ärzte und Ärztinnen dieser Patienten annehmen können?
Naja, also deshalb sind jetzt eben diese Online-Workshops extrem hilfreich, weil wir da ja auch so, also diese Kurzzeitinterventionen mit vermitteln und was natürlich auch hilfreich ist, sind Gruppentherapien. Also dass man nicht nur in Einzeltherapie den Menschen hilft, sondern auch in Gruppen. Und wir wissen auch durch die Forschung, dass Gruppentherapie generell eben ein extrem hilfreiches Tool ist.
Nun ist dieses Land im Krieg. Bekommen Sie das auch ganz praktisch während der Workshops zu spüren?
Ja, also leider schon. Also beispielsweise in unserem ersten Online-Workshop waren über 80 PsychiaterInnen und PsychologInnen und beim zweiten dann 45, weil gerade zu dieser Zeit auch Bombenalarme waren in der Ukraine. Und leider auch immer wieder Stromausfälle und das beeinträchtigt dann natürlich die Online-Workshops.
Mhm. Nun ist dieses Projekt, Sie sind weit weg, kriegen Sie dennoch, also klar, also man wird Ihnen Feedback geben, ne, wie das so kommt, ankommt, aber trägt das schon Früchte? Kriegen Sie da auch schon Feedback?
Ja, also das wirklich sehr Positive ist, dass ich selbst ja auch mit meiner Kollegin Frau Stapel eben auch in der Ukraine war und daher haben wir, also ich möchte sagen, schon so Freundschaften dort ja auch geknüpft und diese Kolleginnen schreiben uns dann unmittelbar auch immer, wie die Workshops ankommen, also bei Ihnen und aber auch bei Ihren Kolleginnen wiederum. Und dann sind wir ja auch WissenschaftlerInnen und werden diese Workshops eben auch evaluieren.
Das ist jetzt die erste Workshop-Reihe. Wird es weitergehen danach?
Genau, das ist die erste. In der zweiten planen wir, die Psychotherapie nochmal zu fokussieren auf Kinder und Jugendliche, die ja leider nachweislich auch nochmal ganz besonders belastet sind als vulnerable Altersgruppe. Und bei der dritten Workshop-Reihe, die startet dann Anfang nächsten Jahres, da fokussieren wir uns dann auf die Traumabehandlung.
Professor Dr. Eva-Lotta Brakemeier von der Uni Greifswald über die erste Reihe von Online-Psychotherapie-Workshops, die sie in Zusammenarbeit mit zwei Krankenhäusern in der Ukraine initiiert und organisiert hat. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Brakemeier, und viel Erfolg weiterhin auch in Ihrer Funktion als Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, die Sie ab September sein werden. Herzlichen Glückwunsch dazu und alles Gute. Dankeschön.
Tschüss. Vielen Dank.
Tschüss. Wir kümmern uns jetzt hier liebevoll um einen unserer Vorfahren, den Homo floresiensis, der so heißt, weil vor etwa 20 Jahren seine Überreste auf der indonesischen Insel Flores entdeckt wurden. Das Besondere, er war vermutlich nicht besonders groß, nur ein Meter und ein paar zerquetschte. Oder vielleicht sogar noch kleiner. Ein Thema, das natürlich auch diesen Menschen brennend interessiert.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
So ist es. Hallo Marc.
Einen wunderschönen hochgewachsenen oder kleingewachsenen, wie du möchtest. Guten Morgen.
Ja, schön, dass du da bist. Also Homo floresiensis, man nennt ihn liebevoll auch Hobbit. Woraus schließt man denn, dass er so klein war?
Es wurden Bruchstücke gefunden von Zähnen und von Knochen und die wurden jetzt nochmal nachgemessen und zwar nicht einfach nur so von außen, so mit 3D-Scans und allen Messmethoden, die so möglich sind, sondern es wurden sogar die Knochen durchgeschnitten, was natürlich das Herz aller Mitarbeitenden da bluten lässt, dass man so einen wertvollen Fund einfach anschaut und dort wurde geschaut, ob diese kleine Körpergröße vielleicht damit zusammenhängt, dass sie irgendwelche Krankheiten hatten. Das könnte ja sein, dass sie in Wirklichkeit gar nicht klein waren, die Leute, und zwar wirklich klein. Es handelt sich hier um Kinder und Erwachsene und die eine Frau, die dort gefunden wurde, oder die Reste, die wenigen Überreste, die war ungefähr 30 Jahre alt, kleiner als ein Meter groß und hat ein Körpergewicht zwischen, festhalten, 16 bis 29 Kilogramm. Also wir reden hier wirklich von sehr kleinen, dünnen Menschen, die noch vielleicht gar nicht so, wie man sich das bei Hobbits vorstellt, dann vielleicht so ein bisschen rundlich sind, sondern auch wirklich noch dünn sind. Und als das jetzt angeschaut wurde, stellte sich raus, die hatten keine Erkrankungen, also keine, die sich auf den Knochen niederschlagen. Das ist aber sonst so, wenn du Stoffwechselstörungen sozusagen hast oder Veränderungen, dann ist das so. Das heißt, wir reden hier von einem Normalzustand. Und das Komische ist, dass diese Menschen in einer Region gelebt haben, wo es voll die großen Tiere gab. Zwar nicht zu der Zeit, als die Menschen, von denen die Knochen stammen, da gelebt haben, weil deren Vorfahren, da gab es Riesenratten und so Komodowaran-artige riesige Lebewesen. Und offenbar war das kein Hindernis. Denn wenn diese Menschen von denen ständig gefressen und bedroht worden wären, dann hätten sie ja nicht so lange überlebt auf den Inseln und wären so klein geblieben. Man muss dazu sagen, ich habe selber auch schon im Urwald kleine Menschen gesehen. Es hat auch einen Vorteil, klein zu sein. Erstmal brauchst du natürlich nicht so viel Nahrung, weil gerade Eiweiß ist sehr wichtig. Das muss übrigens nicht tierisch sein, das kann auch pflanzlich sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber das muss man haben, um heranzuwachsen. Und das Zweite ist, wenn du natürlich dich da gut verstecken willst und schnell durchbewegen möchtest, dann bist du auch nicht unbedingt mit hoher Körpergröße gesegnet, sondern das kann auch ein Nachteil sein. Also so gesehen finde ich das jetzt gar nicht so verblüffend, aber die Kollegen und Kolleginnen rätseln die ganze Zeit, wie das sein kann, dass die anderen Menschen immer so groß geworden sind oder geblieben sind, zur selben Zeit schon, also so mindestens 1,63 Meter groß ungefähr, Und manchmal gibt es auch Schwankungen, 2-3 Zentimeter hoch und runter. Aber wie sich das auf dieser Insel so halten konnte, aber es ist halt eine Insel. Vielleicht handelt es sich um die sogenannte Inselverzwergung. Das heißt, man hat eine relativ kleine Ausgangspopulation, die vielleicht von einem Tsunami auf irgendwelchen Holzstücken oder so dahingeschwemmt wurden. Und vor Ort hat sich das Ganze dann bewährt. Und deswegen würden wir uns heute sehr, sehr wundern, wenn wir diese kleinen Menschen eben antreffen würden.
Mhm. Die haben zeitgleich, glaube ich, das waren Zeitgenossen auch schon vom Homo sapiens, ne, oder?
Genau, das ist der ganze Grund, warum das so hochgradig publiziert wird und so eine Aufregung in der Wissenschaft erzeugt hat. Es gibt übrigens auch noch andere Dinge, die dazu führen können, dass Menschen auf einmal in einer Art Inselsituation, das muss keine echte Insel sein, das kann auch einfach sein, dass man sozial oder kulturell abgeschnitten ist, kleiner werden, zum Beispiel in den Napoleonischen Kriegen, das ist gar nicht so lange her, also das war 1792 bis 1815, da war das so, dass die großen Männer immer eingezogen wurden in den Krieg und die sind alle getötet worden. Das heißt, dann musste man die Einstellungsbedingungen ändern und zweimal musste man immer die Körpergröße weiter nach unten korrigieren, weil es gar keine großgewachsenen Männer mehr gab, die waren schon alle tot. Es könnte also natürlich auch sein, dass dort irgendetwas auf dieser Insel lebte, was besonders die großen Menschen getötet hat. Aber wie du schon richtig gesagt hast, rätselhaft ist es halt deswegen, weil man sich fragt, warum ist das nirgendwo anders passiert. Ich finde es nicht so komisch. Wer schon mal in so ganz kleinen, abgelegenen Regionen gelebt hat, der stellt das fest. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Ich war zum Beispiel mal in den Philippinen in einer ganz abgelegenen Region. Und da haben die Leute vor Ort, die auch kleinwüchsig waren übrigens, oder kleinerwüchsig aus unserer Sicht, haben gesagt, ach ja, bei uns sind einfach alle jüngeren Leute ins Tal gegangen. Die arbeiten da, da gibt's Arbeit und so. Und wir sterben jetzt aus. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? Meinen Sie das jetzt ernst? Und gesagt, ja, wieso? Wo ist das Problem? Also unsere Zeit ist abgelaufen, fertig. Also man darf nicht vergessen, es muss nicht immer nur riesige Lebewesen geben, die alles auffressen und zertrampeln und bedrohen, sondern es kann auch mal sein, dass die Menschen sich entscheiden, eine bestimmte kulturelle Linie selbst aussterben zu lassen.
Das sagt Marc Benecke über den Homo floresiensis, den Hobbit unter unseren Vorfahren. Dankeschön, Marc.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss. Tschö.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Vorhin haben wir die Tiefsee im Pazifik besichtigt. Jetzt bleiben wir eher an der Wasseroberfläche oder fischen in flacheren Gewässern. Wir besuchen das Wattenmeer, das Wassermeer, das Wattenmeer. Es gehört zum Weltkulturerbe, denn es ist das Zuhause für viele Fisch- und Vogelarten, die einen Teil ihres Lebenszyklus hier verbringen. Das Wattenmeer ist Kinderstube und Futterplatz. Und wie alle Ökosysteme ist es durch den von uns gemachten Klimawandel gefährdet. Es verändert sich. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Meeresökologen Dr. Christian Buschmann vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Guten Abend. Nein, guten Tag. Guten Abend. Guten Tag, Herr Buschmann.
Guten Tag. Ich heiße übrigens Buschbaum.
Ach, Buschbaum, Entschuldigung. Ja, hier steht's auch. Wie komme ich wie Buschmann? Ach, vielleicht, weil wir vorhin über andere Dinge gesprochen haben. Okay. Über kleine Menschen. Ja, okay, also Herr Buschbaum, verzeihen Sie. Sie haben die Auswirkungen des Klimawandels auf das Wattenmeer untersucht. Warum fühlen sich Fische und Vögel dort eigentlich überhaupt so wohl?
Naja, das Wattenmeer ist eines der produktivsten Ökosysteme, die wir eigentlich haben, Küstenökosysteme. Und vor allem eben die Vögel, 12 Millionen Vögel kommen jedes Jahr ins Wattenmeer, fressen dort, nehmen das quasi als Tankstelle, um dann auch ihre Weidenflüge in ihre Brutgebiete zu schaffen. Also das Wattenmeer ist ein ganz besonderer Lebensraum, weil er eben so hochproduktiv ist und eben viel Nahrungsressourcen für viele Organismen bietet. Darüber hinaus ist es auf der Welt das größte zusammenhängende oder die größte zusammenhängende Sedimentküste, die wir haben. Also es hat tatsächlich eine ganz, ganz große globale Bedeutung.
Das heißt, seit gut 8000 Jahren habe ich gelesen, ne? Also die wirklich dieses Wattenmeer unvergleichlich gemacht haben und auch geprägt haben. Könnten Sie uns das ein bisschen näher erklären, diese Sedimentsdynamiken, die da wirken?
Naja, das Wattenmeer ist von Gezeiten geprägt. Das heißt, Ebbe und Flut prägen diesen Lebensraum. Das Wasser kommt und geht Tag für Tag immer mal wieder. Das heißt also, der ganze Lebensraum ist von Dynamik geprägt. Und mit dem Klimawandel, mit höheren Temperaturen steigt im Schmelzen die Pole, der Meeresspiegel steigt. Und diese Dynamik des Wassers, die nimmt zu, weil die Gezeiten, die sind zweimal am Tag, gibt es Ebbe und Flut. Die ändern sich nicht, aber es ist einfach mehr Wasser, was im Wattenmeer bewegt wird. Und mit diesem mehr Wasser, mit diesem höheren Volumen an Wasser nimmt auch die Dynamik zu und die Turbulenz zu. Das heißt also, es wird alles viel mehr durcheinander gewirbelt, als das vorher war.
Und nun verändert auch der Klimawandel das, was das Wattenmeer ausmacht bzw. geprägt hat. Inwiefern?
Naja, das sind verschiedene Ebenen. Also erstmal ist es das, was ich eben gesagt habe, die höhere Dynamik führt dazu, dass alles mehr durcheinander gewirbelt wird. Das Wattenmeer ist ja nicht, also ist geprägt durch Sand oder Sedimente und die gibt es ganz fein und ganz grob. Und vor allem diese feinen Sedimente, also diese sogenannten Schlickwatten, wo eine ganz bestimmte Lebensgemeinschaft auch daran angepasst ist, die wird mehr und mehr durcheinander gewirbelt. Also da sind Organismen, die das quasi gar nicht so gut finden, dass es alles immer dynamischer wird. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Flächen, die sandiger sind, die mehr werden, davon profitieren wieder andere Arten. Also es verändert sich deutlich schneller, als es das in seiner Geschichte vermutlich getan hat, das Wattenmeer. Also wie Sie schon sagten, 8000 Jahre ist es alt, ein vergleichsweise junger Lebensraum, wenn man das mit dem tropischen Regenwald oder so vergleicht. Aber diese Veränderungen, die sind im Moment tatsächlich stark und damit muss ein Lebensraum mit umgehen.
Das heißt, in den letzten 60 Jahren haben sich die Bedingungen dort radikal verändert, habe ich gelesen. Also sind fast doppelt so stark, hat sich die Gegend erwärmt, beziehungsweise sind die Bedingungen wärmer geworden als davor. Also doppelt so stark, das hört sich wirklich bedrohlich an. Welche Folgen hatten das für die Lebensräume der Tiere dort? Ist es nur bedrohlich oder vielleicht auch nicht?
Naja, es ist erstmal, muss man sagen, wir vom Alfred-Wegener-Institut an der Wattenmeer-Station auf Sylt, wo ich arbeite, wir haben Langzeitreihen. Das heißt also, wir sind eigentlich mit diesen Langzeitreihen erst in der Lage, solche langen Zeiträume auch zu messen. Und was wir festgestellt haben, ist eben, dass die Nordsee und auch das Wattenmeer im Vergleich zum globalen Mittel der Ozeane etwa doppelt so einen starken Temperaturanstieg hatte. Das heißt also, die Organismen, der ganze Lebensraum muss mit diesem hohen Temperaturanstieg zurechtkommen. Das können manche Arten, die in südlicheren Gebieten auch vorkommen, die können das ganz gut. Andere Arten, die im Wattenmeer ihre südliche Verbreitungsgrenze haben, müssen ausweichen. Die müssen also nach Norden ausweichen. Das heißt also, wir haben schon eine Veränderung der Bedingungen, womit die Organismen in irgendeiner Weise umgehen müssen. Das ist aber nicht der einzige Aspekt, den wir haben. Ein anderer Aspekt, und der ist eigentlich, das sehen wir auch täglich eigentlich, wenn wir draußen im Wattenmeer sind, ist die Einschleppung von Arten aus wärmeren Küstengebieten. Das heißt also, wir haben eine Kombinationswirkung. Der Mensch schleppt Arten von fremden Küsten ein, die eigentlich an wärmere Bedingungen angepasst sind, die hier eigentlich vorher gar keine guten Bedingungen vorgefunden haben. Jetzt finden sie gute Bedingungen vor und können sich deshalb etablieren. Das heißt also, diese wenigen Grad, die es vielleicht sind, was wir gar nicht so finden, was viel ist, das hat eine enorme Wirkung.
Zum Beispiel pazifische Austern sind eingeschleppt oder eingewandert. Das hört sich ja erstmal schön an. Sind die bedrohlich für andere Arten?
Naja, das ist ja immer so diese typische menschliche Vorgehensweise, dass wir immer von Bedrohungen sprechen, wenn irgendwas neu ist. Also die pazifische Auster wurde für Aquakulturzwecke schon in den 1980er Jahren, also seit den 1980er Jahren eigentlich, ins Wattenmeer gebracht. Man dachte damals, dass es zu kalt wäre, aber es ist wärmer geworden und Organismen können sich auch anpassen. Und die pazifische Auster hat es quasi jetzt auch geschafft, sich im gesamten Wattenmeer auszubreiten. Wir urteilen ja nicht als Wissenschaftler, sondern wir beobachten. Und die pazifische Auster, ja, hat es geschafft, hat auch den Lebensraum wirklich grundlegend verändert. Allerdings muss man sagen, dass durch diese Einschleppungen überhaupt bisher noch keine heimischen Arten verdrängt worden sind. Aber es ist eine menschengemachte Veränderung des Lebensraumes, die wir eigentlich nicht wollen.
Inwieweit können sich denn die heimischen Arten an die schnellen Veränderungen durch den Klimawandel anpassen?
Naja, das ist tatsächlich ein Forschungsthema, was wir auch intensiv untersuchen. Also sie können das. Sie können es auf genetischer Ebene, das heißt also durch Evolution Anpassungsmechanismen entwickeln, sodass dann quasi Nachkommen, die mit den wärmeren Temperaturen gut umgehen können, sich durchsetzen. Das ist ein ganz normaler Evolutionsprozess. Auf der anderen Seite haben wir aber auch festgestellt, dass es Anpassungsmechanismen gibt, die gar nicht unbedingt auf dieser Evolutionsbasis basieren, sondern wo quasi auch die Eltern, wenn man das Eltern nennen möchte, an ihre Nachkommen diese Informationen mit wärmeren Temperaturen weitergeben und auch wie man dann quasi oder geben ihnen irgendwas mit, dass sie an diese wärmeren Temperaturen angepasst sind. Aber da sind wir tatsächlich noch am Anfang mit diesen Untersuchungen. Aber was wir wirklich feststellen, ist, dass es Anpassungsmechanismen gibt und womit dann die Organismen vielleicht auch mit den wärmeren Temperaturen umgehen können. Fakt ist aber, dass die Veränderung des Lebensraumes das gilt nicht nur für das Wattenmeer, sondern auch für andere Lebensräume, aber insbesondere das Wattenmeer, sind sehr, sehr schnell. Und die Geschwindigkeit, die macht vermutlich vielen Organismen zu schaffen, weil sie einfach nicht die Zeit haben, sich adäquat anzupassen.
Wenn Sie das uns zu verdanken haben, also durch den menschengemachten Klimawandel, können wir Ihnen vielleicht helfen? Gibt es Maßnahmen, mit denen man speziell das Wattenmeer vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen kann?
Ja, es gibt Maßnahmen. Also das Wattenmeer ist ein Naturraum, ein Weltnaturerbe, was auch wirklich einen ganz hohen Schutzstatus auch durch den Nationalpark hat. Nichtsdestotrotz wird das Wattenmeer auch genutzt. Dort wird im Prinzip Fischerei betrieben, es werden Pipelines gezogen, es werden Deiche gebaut. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, den menschlichen Einfluss so gering wie möglich zu halten, damit sich das Wattenmeer auf natürliche Weise weiterentwickeln kann. Also das Wattenmeer würde heute auch anders aussehen als vor 100 Jahren, wenn wir keinen menschlichen Einfluss hatten. Das gilt für alle Lebensräume. Lebensräume verändern sich, aber auf natürliche Weise. Und was wir machen müssen, ist, diese natürliche Entwicklung zuzulassen. Das heißt also, den menschlichen Einfluss so weit wie möglich zurückzuschrauben.
Sagt Meeresökologe Dr. Christian Buschbaum vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung über die Folgen des Klimawandels, den wir verursachen, für das Wattenmeer. Vielen Dank und schönes Wochenende.
Ihnen auch. Buschbaum.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Niesreflex durch Sonne. Kurz einmal in die Sonne geschaut und schon folgt die Niesattacke. Etwa ein Viertel aller Menschen niest nach einem plötzlichen Lichtreiz. Aber warum? Ganz genau ist das nicht geklärt. Vermutlich ist es eine Art Kurzschluss in unserem Nervensystem, der das Lichtniesen verursacht. Normalerweise reizt das Licht nur den Sehnerv. Bei manchen Menschen liegen aber Sehnerv und der sogenannte Trigeminus, der Drillingsnerv, sehr nah beieinander. Wenn die Augennerven stark gereizt werden, springen diese Signale auf den Oberkieferast des Trigeminus über und dadurch wird der Niesreflex ausgelöst. Die Fähigkeit zum Lichtniesen ist erblich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.